Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session. 30 Minuten, wie immer montags, mit geballtem Börsenwissen und Anlageideen. Und heute mit einem Thema, von dem ihr euch oft wünscht, dass wir es tun, nämlich Einzelaktien. Also wir sprechen konkret über einzelne Werte. Und deswegen gilt natürlich auch besonders bei so einer Session, das ist auf keinen Fall irgendeine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Ihr wisst selbst, was ihr tut und was ihr nicht tut. Und bei mir ist mein Gast Marc Böschen von The Market NZZ. Das ist ein Online-Finanzmagazin. Er ist der Redaktionsleiter für Deutschland und er wird uns gleich seine Aktienfavoriten verraten. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Edda, schön, dass ich dabei sein darf.
Und vielen Dank an alle, die hier auch schon vom Vorfeld viele Fragen eingereicht haben. Das können wir jetzt machen mit dem neuen Tool. Und wir werden natürlich versuchen, so viele davon wie möglich zu beantworten. Marc, wir haben ja jetzt nicht so eine leichte Marktphase. Wir haben im Vorfeld über andere Zeiten gesprochen. Da war es durchaus einfacher vielleicht als im Moment. Aber dennoch macht es ja Sinn, sich intensiv mit einzelnen Aktien zu beschäftigen, so man denn in einzelne Aktien investieren mag. Da in dieser Stelle ist eine Favoritenliste durchaus eine sinnvolle Sache. Magst du vielleicht erklären, wie ihr zu euren kommt? Also wie stellt ihr eure Listen zusammen?
Gern. Also wir bei The Market sind ein Team von 13 erfahrenen Finanzjournalisten und unser Versprechen an die Leser, also an die Abonnenten, ist, dass wir jeden Tag mindestens eine Investmentidee präsentieren und eben auch Orientierung bieten über die Marktentwicklung. Und das läuft also so, dass jeder von uns dann eine Woche immer Zeit hat, so 5, 6 Tage, um sich genau ein Unternehmen anzuschauen oder eine Branche, manchmal auch einen Trend, so einen anlagestrategischen Trend. Und ja, dann schauen wir natürlich eher nach den Unternehmen, wo wir denken, das könnte interessant sein für Investoren. Also das ist ja nicht das, was man als Journalist immer macht. Es ist ja auch so, dass man bei vielen Medien, die jetzt, sagen wir mal, eher über Unternehmen berichten, schaut, wo es gerade schlecht läuft. Das ist ja auch wichtig, dass man da die Missstände aufdeckt. Allerdings als Investor will ich ja nicht immer nur lesen, wo es gerade schlecht läuft, sondern auch mal wissen, wo es denn vielleicht gerade ganz spannend ist und wo es der Markt noch nicht verstanden hat. Das versuchen wir. Und da entsteht dann zum Beispiel sowas wie unsere Favoritenliste für 2026, die wir Ende des Jahres veröffentlicht haben. Aber seitdem haben wir auch schon ein paar weitere Investitionsideen präsentiert.
Ist 2026 anders als in den Vorjahren? Haben sich die Bedingungen verändert aus deiner Sicht?
Das will ich mal hoffen, denn wir haben ja 3 Jahre gehabt, wo es in Deutschland nicht so richtig voranging bei der Wirtschaft. Die Stimmung ist ja auch deswegen gar nicht mal so gut. Aber es sieht so aus, dass wir wieder Wachstum bekommen. Das erwarten die Ökonomen und ganz erstaunlich, bei der deutschen Industrie, da hatten wir im November und Dezember ja den stärksten Auftragseingang über 2 Monate seit der Wiedervereinigung, wenn man so das Wiedereröffnen der Wirtschaft nach Corona mal ausnimmt. Also wir fühlen das vielleicht alle noch nicht so, dass es vorangeht, aber gut, es wäre ja auch ein bisschen verwunderlich, wenn man derart viel Geld, also hunderte Milliarden Euro zusätzlich in die Wirtschaft stecken könnte als Regierung, natürlich über 10 Jahre gestaffelt auch, ohne dass zumindest ein bisschen was passiert beim Wirtschaftswachstum. Das scheint jetzt eben dann doch zu klappen, ne? Also der Abschwung der Industrie ist vorbei, hat die Deutsche Bank geschrieben. Und ja, das ist natürlich schon mal für einige eine schöne Sache. Und man sieht ja auch, dass so ein bisschen unterhalb der Oberfläche der Börsenindizes einiges passiert. Da können wir ja vielleicht auch noch drüber sprechen.
Ja, ein ganz spannendes Thema, weil die Stimmung ist ja eher mau, wie du schon gesagt hast, und die Erwartungen nicht so hoch, was ja an sich eine gute Ausgangslage für einige Überraschungen ist. Welche Stärken siehst du denn in der deutschen Wirtschaft?
Ja, also wir haben ja schon, wenn man auf die einzelnen Unternehmen schaut, dann doch immer wieder Unternehmen, die eine gute Marktposition haben, in ihrem Bereich teilweise sogar weltweit führend sind, die dann damit eben auch richtig Geld verdienen, also die eine hohe Eigenkapitalrendite haben, EBITDA-Margen, die wirklich sehr auskömmlich sind, die auch wachsen und wo man auch sehen kann, also die sind jetzt nicht so leicht unter Druck zu setzen von neuen Wettbewerbern. Davon gibt es doch eine Menge Unternehmen in Deutschland. Und dadurch, dass jetzt nicht mehr es so ist, dass immer nur dieselben 7 Unternehmen in den USA davonpreschen und der Rest sich nicht so richtig vorwärts bewegt, gerade jetzt in den letzten Wochen haben wir ja da so eine Rotation, dass jetzt eben auch Industrieunternehmen stärker nach vorne kommen, Energie, Rohstoffe, aber auch andere Dinge, die in Deutschland bei uns stärker sind, jetzt vielleicht wieder mehr gefragt werden.
Bevor wir zu einzelnen Titeln kommen, vielleicht mal das Makroumfeld, wie bewertet ihr das? Also ist es jetzt neben den Strukturinvestitionen, haben wir ein eher ein günstiges Umfeld oder gibt es da Sachen zu beachten, die bedenklich sein könnten?
Ja, also ganz das große Bild, also was sicherlich nicht wenig belastet, ist China. Da läuft die Wirtschaft nicht gut. Auch gerade die deutschen Unternehmen bekommen da noch stärkeren Konkurrenzdruck. Dagegen in den USA haben wir ja weiterhin diesen Boom bei künstlicher Intelligenz, bei den Rechenzentren, was ja auch abstrahlt auf Unternehmen in Deutschland, die ja zum Teil bekannt sind. Hochtief, Siemens Energy haben da viel profitiert. Und in Deutschland selber ist ja die Hoffnung, dass es jetzt auch eben vorangeht, ne? Und das sind so die Dinge, die wir im Blick haben, weswegen die Kollegen in der Schweiz beispielsweise auch denken, dass es für Geberit mit der Sanitärausrüstung jetzt ganz gut aussehen könnte. Die profitieren ja auch davon, wenn hier in Deutschland vielleicht wieder mehr Leute ihre Wohnung renovieren oder vielleicht sogar ein Eigenheim kaufen oder eins bauen.
Und wenn du die einzelnen Branchen anguckst, gibt es da erwähnenswerte Wachstumschancen?
Ja, also wir haben ja schon große Branchen in Deutschland, die durchaus konjunkturabhängig sind. Wenn du dir die Chemieindustrie anschaust, ne, da sind die Kurse ja teilweise wirklich im Keller. Also wenn wir da sehen würden, dass es wieder ein bisschen anzieht, das wäre natürlich, da wäre einfach der Weg nach oben sehr weit, ja. Also von den aktuell zum Teil sehr niedrigen Bewertungen.
Ganz im Sinne von alles, was tief gefallen ist, kann auch leichter wieder hochsteigen.
Ja, genau.
Ja, da hat auch Sascha eine Frage dazu, zu unserem etwas größeren Bild. Welche Indikatoren sprechen denn dafür, dass es in Deutschland, Europa vorangehen wird?
Ja, also erstens mal, weswegen die Ökonomen ja schätzen, dass wir schon 1% oder mehr dieses Jahr Wirtschaftswachstum haben nach 3 Jahren Stagnation. Manche sagen sogar 1,5% und nächstes Jahr auch, ist eben dieses gesamte Kapital, was in die Wirtschaft fließt, ne? Von Berlin aus. Friedrich Merz hat ja die Trendwende da eingeleitet, hat gesagt, wir verschulden uns, das ist natürlich die Kehrseite, und investieren aber mehr in Infrastruktur beispielsweise. Und man kann das kritisch sehen, völlig klar. Man kann sagen, blöd, dass wir jetzt mehr Schulden aufnehmen, aber wenn so viel mehr Geld in die Wirtschaft läuft, dann hat das erst einmal einen positiven Effekt. Und es wäre natürlich schön, wenn wir auch, ja, wenn wir was draus machen, dass es eben über ein Strohfeuer hinausgeht und dass wir da eben Grundlagen schaffen, die uns auch weiterhin helfen, dass wir eben dauerhaft Wachstum haben, ne? Und nicht nur so ein Strohfeuer.
Ja, und dass das Geld auch eher investiert wird und eben nicht in eine konsumähnliche Ausgabenstruktur reinfließt. Das ist ja die Bedenken, die viele haben. Wie siehst du das?
Ja, es gab ja da diese ganz harsche Kritik, dass angeblich mehr als die Hälfte der Ausgaben konsumiert wird. Ich fand die Berechnung da nicht so ganz nachvollziehbar. Da hat man zum Beispiel das, was jetzt an die Länder geht, das ist vom Infrastrukturfonds, sind das auch 100 Milliarden von den 500, hat man auch mal so gesagt, das ist ja nicht investiert. Das glaube ich jetzt nicht. Also hier in Hamburg bei uns, wo ich ja sitze, da war vor einem halben Jahr mal der Olaf Lies, der niedersächsische Ministerpräsident, der sagte schon, Leute, wir haben es verstanden. Wir können jetzt nicht sagen, es dauert noch mal 3 Jahre, bis irgendwas passiert. Also die werden schon versuchen, viele Dinge, die man in unserem Land hier auch reparieren kann, die mal wieder besser funktionieren müssen, jetzt anzustoßen. Und damit es nicht erst in 5 Jahren, nachdem irgendwer was genehmigt hat, auf dem Amt dann mal was passiert. Ja, das Bewusstsein ist schon da. Und ich würde da denken, wenn das Geld da ist, dann wird man auch da gewisse Effekte sehen. Und wir sehen es, wie gesagt, schon in den Industrieordereingängen. Der größte Anstieg im November und Dezember seit der Wiedervereinigung außerhalb der Corona-Zeit. Der Chart sieht irre aus. Es geht richtig stark nach oben. Es sind oft die großen Aufträge, nicht so sehr die kleinen. Ja, also die Anzeichen sind hier und da schon zu erkennen.
Also Industrieauftragseingang als eine der Indikatoren, nach denen ja auch Sascha gefragt hat, bemerkenswert. Sehen wir es mal positiv und kommen wir zum Konkreten runter. Eine Frage vorweg von Frank. Ganz viele wollen das wissen. Sind eure Favoriten öffentlich zugänglich?
Also, wir sind ein Abo-Medium. Das heißt, wir können unsere Inhalte nicht verschenken. Ich habe es gerade erzählt. Wir sitzen da jeweils 1 Woche an einem Artikel und die Kollegen haben das als ihren Hauptjob. Wir sind Finanzjournalisten. Also, wir werden von unseren Lesern bezahlt und sind unseren Lesern verantwortlich. Und unsere Leser können die Artikel eben dann über unsere Homepage abrufen, über themarket.de. Man kann sich kostenlos anmelden, mal für unseren Newsletter. Dann liest man jeden Tag, was wir für Themen haben. Wenn man den Artikel dann wirklich, diese ausführliche Analyse lesen möchte, dann muss man sich mal anmelden. Wir haben aber auch dann für 10 Euro ein Probeabo, da kann man mal 100 Tage mitlesen. Und ich denke mal, wenn man es 100 Tage gelesen hat, dann weiß man schon, ob es einem gefällt oder nicht und ob man dann dabei bleiben möchte. Das ist unser Angebot für 10 Euro, das einfach mal zu testen, ob das, was wir bieten, halt gefällt und vielleicht auch Mehrwert bietet zu dem, was man so kostenlos überall finden kann.
Dann nutzen wir doch die Gelegenheit und verrat uns doch mal, wer steht denn bei euch so drauf auf der Liste?
Ja, also das ist jetzt nicht, weil ich hier bei dir zu Gast bin, sondern ein Unternehmen, was wirklich, neudeutsch gesagt, ein Compounder ist, ein langfristiger Wertsteigerer und gerade eher günstig, ist ja eben die Deutsche Börse. Das ist ein Unternehmen, was wir schon, seit wir die deutsche Redaktion haben, stark hervorgehoben haben. Geschäftsmodell der Deutschen Börse ist ja, glaube ich, bekannt, Handel mit Wertpapieren, auch gerade Derivaten. Und das Schöne ist halt, ihr seid ja einer von wenigen Anbietern, die das groß machen. Also man hat hier so eine Oligopolstruktur. Das heißt, hohe Markteintrittsbarrieren. Ich meine, ihr habt da ja IT-Systeme, die sind riesig, ja. Also wenn man da Konkurrenz machen will, da muss man schon mal richtig investieren. Natürlich, der Regulierer erlaubt auch nicht jedem mit einmal eben so mit Derivaten zu handeln. Das ist also schön für den Investor, dass man hier das Geschäft besitzt und es nicht so leicht streitig zu machen ist. Und ja, also es wird beim Nettogewinn auch Wachstum vorhergesagt von den Analysten bei Bloomberg für 2026 und 2027 so 6% plus pro Jahr. Der Kurs ist ja stark runtergekommen von fast 300 auf zuletzt 215 Euro, sodass die Bewertung jetzt, glaube ich, für ein Unternehmen mit diesen Kriterien, ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis, was habe ich hier bei Bloomberg, 17 für 2026, das scheint mir jetzt tatsächlich eher günstig. Der 10-Jahres-Schnitt ist ja eher so bei 20. Ja.
Danke dafür. Ich traue mich jetzt nicht nachzufragen, nicht wundern, weil daran, dass ich über die eigene Aktie nichts sagen darf. Deswegen kommen. Aber das kam ja jetzt von dir. Wer steht denn da noch so auf der Liste?
Ja, also es kam auch schon die Frage danach bei den Fragen, die schon vorab eingereicht wurden. Was ist denn mit Symrise? Also Symrise, wer es nicht kennt, das ist so ein Hersteller, ein deutscher Hersteller von Aromastoffen und Duftstoffen. Und schon als der an die Börse kam, da durfte ich damals auch drüber berichten, da hieß das, das Tolle an dem Geschäft ist, wenn jemand jetzt eine neue Limonade auf den Markt bringt oder einen Eistee oder ein Parfüm, dann ist das natürlich total entscheidend. Der Geschmack oder der Duft. Von den Gesamtkosten ist es aber nur ein ziemlich kleiner Teil. Deswegen war immer die Hoffnung, dass Symrise weiterhin, ähnlich schön wie die deutsche Börse, die Preise auf einem auskömmlichen Niveau halten kann und eben auch total wichtig ist für die Unternehmen, weil man halt mit denen zusammen den Duft für das neue Parfüm entwickelt, weil Symrise eben das Know-how hat. Großer Wettbewerber ist in der Schweiz Givaudan. Und warum es jetzt gerade nochmal interessant ist, ist, dass der Kurs sich halt nicht toll entwickelt hat. Zum ersten Mal waren eigentlich fast alle Zielmärkte von Symrise und Givaudan in den letzten Jahren eher mau. Also es gab eine Konsumzurückhaltung und das haben die sehr gespürt, ne? Dass Leute sich eben nicht nochmal ein schönes, teures Parfüm gekauft haben. Ja, und aber trotzdem haben die ja eben dieses Wissen und es gibt jetzt nicht so viele. Es gibt da eine Handvoll Unternehmen, die da führend sind und die gehören dazu. Die haben die Kundenbeziehungen und deswegen denken wir, das ist aktuell zu der Bewertung, ja, wo sind die jetzt? KGV von 18 für 2026, eine Free Cashflow-Rendite jetzt bezogen auf den Börsenwert von 5%. Ne? Ist jetzt kein Dividendenmonster, so knapp unter 2%, aber traditionell eben wachsend mit einer EBITDA-Marge von 20%. Ne? Also die haben 20 Cent EBITDA-Gewinn bei einem Euro Umsatz. Ist auch schön. Das ist ja eigentlich auch toll, dass man nach mehreren Jahren, wo es an den Börsen ja eigentlich recht gut läuft, immer noch Unternehmen findet, die vernünftig bewertet sind, wo man sagt, starkes Unternehmen. Witzigerweise auch gerade solche Unternehmen, die eigentlich eine gute Marktposition haben, das sind eigentlich die, die gerade letztes Jahr nicht so gut gelaufen sind. Ne? Es ist eher, alles mit KI ist gelaufen. Zum Teil sind die Unternehmen, die eher schwankende Ergebnisse haben, haben sich erholt. Aber gerade diese Qualitätsaktien, die langfristig auf die besten sind, die sind jetzt nicht so gerade besonders im Fokus oder besonders gehypt.
Wenn die Kunden aus dem zyklischen Bereich kommen, würdest du dann Symrise auch eher als Zykliker bewerten?
Also das ist natürlich jetzt grundsätzlich schon zyklischer als manche andere Sache. Allerdings in diesem Chemiebereich, wenn du auf die Chemie schaust, ist es eigentlich am wenigsten zyklisch. Also klar ist BASF oder Lanxess, die sind noch viel stärker von der Konjunktur abhängig, weil die Produkte, für die jetzt Symrise die Duftstoffe und Aromastoffe liefert, das ist eben, das ist nicht das nächste Auto, ne, wo man sich überlegt, warte ich vielleicht nochmal 2 Jahre, weiß ich jetzt nicht, wie es mit meinem Job weiterläuft, sondern das ist halt nur das nächste Parfüm oder halt der nächste Eistee. Ne? Also von daher, es ist Konsum und zwar wirklich eher die kurzfristigen Dinge, nicht die langfristigen Konsumgüter, wo das aufgespart, aufgeschoben wird, wenn es schlecht läuft. Von daher innerhalb der Chemie ist es eher weniger zyklisch.
Weißt du, in welchem Index die sind?
Symrise, meine ich, sind die nicht, warte mal, im DAX, oder?
Sogar im DAX. Seit 40 Werte im DAX sind, kann ich die nicht mehr alle auswendig.
Doch, klar, DAX-Wert, DAX 40.
Okay. Ja. Ich dachte, damit hätten wir auch gleich eine Frage von Annette beantwortet. Die wünscht sich nämlich einen MDAX-Wert. Habt ihr da einen auf der Liste?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch so was, was gerade ganz spannend ist, weil lange Zeit ja vor allen Dingen die großen Aktien jetzt ganz gut gelaufen sind und es eine recht lange Phase ist, wo die Nebenwerte nicht so doll waren. Ne? Also ich schaue mal so durch die Liste, wir haben tatsächlich da einiges. Eine Sache, die jetzt gerade, muss man sagen, letzte Woche und heute noch mal ein bisschen interessanter geworden ist, ist aus meiner Sicht Bechtle. Bechtle ist ja ein IT-Dienstleister und eben auch ein Nebenwert. Und das Geschäft von denen ist, im Grunde helfen die kleineren Unternehmen, aber auch Behörden bei der Digitalisierung. Also die liefern denen die Computer, aber auch die Software. Und wir wissen alle, Digitalisierung ist wichtig. Es wäre gut, wenn wir insgesamt als Deutschland da vorankämen, auch die Behörden. Und Bechtle ist insofern auch ein Gewinner des Infrastrukturfonds, auch wenn die jetzt nicht Zement mischen, weil es ist ja zu hoffen, wenn wir jetzt alle Geld in die zum Beispiel Digitalisierung stecken, dass es auch schnell vorankommt. Und Bechtle hat Rahmenverträge mit Behörden. Das ist so ein Drittel von deren Geschäft ist mit öffentlichen Kunden, nicht mit privaten Unternehmen. Und die können über die Rahmenverträge das relativ schnell abrufen. Deswegen wird Bechtle wahrscheinlich ein Unternehmen sein, was sogar mit als erstes von diesen Investitionen, die ja erst ab diesem Jahr so langsam anlaufen. Ne? Letztes Jahr konnten wir das noch nicht spüren, das gab es noch nicht. Jetzt kommt das Geld, steht zur Verfügung und die Kunden, zum Beispiel die Behörden, können das relativ schnell abrufen. International läuft es auch bei den kleineren und mittleren Unternehmenskunden bei Bechtle ganz gut. Die hatten jetzt gerade letzte Woche ein bisschen die Anleger verschreckt, weil der scheidende CEO sagte, oh ja, es ist auch ein bisschen so, dass jetzt die Lieferanten der PCs beispielsweise oder der Notebooks, das wird alles tendenziell ein bisschen teurer. Aus meiner Sicht, selbst wenn sich das ein bisschen verzögern sollte, wäre es sehr enttäuschend. Es war im Kurs auch enttäuschend letzte Woche, fast 10% runter. Aber der Bedarf ist ja nicht weg. Also die Behörden und die Unternehmen müssen in die Digitalisierung investieren. Mhm. Ansonsten bist du irgendwann einfach abgeschlagen bei den Kunden. Du kannst dann einfach nicht mehr ein gutes Kundenerlebnis bieten oder du wirst dann, der Druck wird noch mehr steigen auf die Behörden. Ja? Mhm. Geschweige denn, wenn wir über sowas wie KI reden, wenn du da ein total altes IT-System hast, wirst du nie auch irgendwas davon vernünftig benutzen können, ne? Und drohst dann eben auch zurückzufallen, weil dein Konkurrent ja vielleicht sowas benutzt.
Und hier ist eine Frage von Ingrid. Vielleicht hast du dir auch ein Beispiel zu. Was hältst du von Versorgern und Entsorgern?
Ja, Versorger sind ja im Grunde genau sowas sehr Stabiles im Portfolio. Mhm. Ne? Jetzt nicht die jetzt total durch die Decke gehen, wobei zuletzt war die Kursentwicklung ja sehr erfreulich. Also ich muss da selbstkritisch sagen, ich war letztes Jahr bei der Bilanzpressekonferenz von RWE. Das ist ja fast ein Jahr her. Und ich habe damals ein bisschen Sorgen gehabt, dass deren, jetzt mal über RWE zu sprechen im DAX als großen Versorger, dass vielleicht Donald Trump denen schaden könnte. Weil RWE hatte ja vor, ganz viel Offshore-Windanlagen und auch in den USA an Land Windkraftparks zu bauen. Und Donald Trump hasst Windkraft. Das ist für ihn ja unglaublich schlimm. Verschandelung der Landschaft, sowieso Blödsinn. Also es hat sich aber gezeigt, dass RWE damit ganz gut zurechtkommt. Die hatten halt die Offshore-Investitionen jetzt erstmal gestoppt. Und sie hatten nicht gleich gesagt, was sie mit dem Kapital anstellen wollen. Das fand ich jetzt aus Investorensicht nicht so schön, aber es hat RWE eigentlich nicht geschadet. Die Aktie hat sich toll entwickelt, wie im Übrigen auch die Aktie von E.ON, dem Energienetzbetreiber. Danach hat ja jemand im Vorfeld schon gefragt. E.ON ist ja mehr als 50% plus im letzten Jahr. Und klar, ich meine, bei RWE ist schon auch ein Gewinner von diesem KI-Boom. Die haben jetzt gerade vor 2 Wochen einen Deal mit Amazon verkündet. Amazon hat sich halt deren neue Stromerzeugungskapazität gesichert, weil die einfach unglaublichen Bedarf haben für die Rechenzentren. Mit Facebook haben sie letztes Jahr auch schon Deals verkündet. Also diese ganzen Hyperscaler, die suchen ja händeringend nach Möglichkeiten, diese Rechnerparks, diese Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Und da ist RWE ein Ansprechpartner. Und klar, wenn es jetzt noch in Deutschland ein bisschen besser läuft wirtschaftlich, hilft das natürlich auch. Ja. Also schon spannende Unternehmen, denke ich.
Gibt es da noch andere Unternehmensbeispiele für diesen Energiebedarf der Hyperscaler? Das wird ja oft als Schaufelaktie dann bezeichnet. Fällt dir noch was ein dazu?
Ja, also wie wir jetzt mal diese Unternehmen finden, ist ja, wir versuchen einerseits natürlich viel mit Fondsmanagern zu reden, die sehr eng Kontakt halten, immer ja auch suchen nach interessanten Unternehmen. Da machen wir zum Beispiel auch so eine vierteljährliche Umfrage, was die neuen Positionen in den Fonds sind. Und wir gehen selber auch zum Beispiel zu den Bilanzpressekonferenzen oder auch zu Investorenkonferenzen. Ich war jetzt vorige Woche hier in Hamburg bei Montega und da war ein Unternehmen, 2G Energy. Die machen traditionell Blockheizkraftwerke, aber die liefern jetzt auch Gasmotoren, die man durchaus für so ein Rechenzentrum einsetzen kann. Also Gasmotoren sind deutlich kleiner als die riesigen Gasturbinen von Siemens Energy. Die Gasturbinen von Siemens Energy sind dermaßen gefragt, unter anderem bei diesen Rechenzentren in den USA, dass man da jetzt 6, 7 Jahre wartet, bis man eine geliefert bekommt. 2G kann das im Moment liefern. Die sind mit mehreren Rechenzentren, Betreibern beziehungsweise Leuten, die sowas neu bauen, im Gespräch und werden sich dann entscheiden für erstmal 2, 3 Projekte, wo sie richtig viele von diesen Gasmotoren hinliefern, die sie eben herstellen. Und die haben Erfahrung damit von den Blockheizkraftwerken her, dass diese Gasmotoren halt dauerhaft laufen, 24 Stunden und Strom erzeugen. Das ist sehr spannend, weil die Aktie natürlich jetzt lange noch nicht so gelaufen ist wie die von Siemens Energy, die wir übrigens auch für spannend halten, Siemens Energy. Jetzt will ich jetzt nicht irgendwas Schlechtes über Siemens Energy notwendigerweise sagen, aber klar, 2G ist da natürlich noch viel weniger im Blick und viel weniger bekannt.
Ja, 2G Energy gehört ja noch zu den noch unterhalb des SDAX Small Caps. Sie sind im Scale, das ist ja der Wachstumsmarkt der deutschen Börse für kleine Unternehmen und sind da schon lange eine der meistgehandelsten, aber sind halt weiterhin in dem Scale. Jetzt habe ich vor kurzem erst wieder gehört, dass grundsätzlich bei uns in Deutschland die Small Caps immer noch so 20% vom Bewertungsniveau unter den großen Aktien stehen. Siehst du das auch so? Und eine Frage reicht ja.
Ja, also die kleineren Aktien haben eine sehr schlechte Entwicklung in den letzten Jahren gemacht im Vergleich zu den Standardwerten, auch europaweit oder in den USA. Jetzt kann man natürlich sagen, traditionell hatten die sogar Aufschläge, weil die oft dann schneller wachsen. Ne? Also man muss immer auf den Index schauen. Wenn man jetzt den US-Index nimmt, den Russell 2000 mit den 2000 Unternehmen jetzt, die unterhalb der großen sind, die Hälfte davon verdient halt kein Geld. Ja, das ist natürlich dann ein Grund, man sagt, wenn da die Hälfte der Unternehmen verlustmachend sind, dann, klar, haben die nicht so einen riesen Bewertungsaufschlag verdient. Aber das ist natürlich jetzt beim SDAX gar nicht der Fall oder beim MDAX. Ne? Von daher, die stehen einfach nicht so im Blick. Und für viele Fondsmanager ist es auch schwieriger, da zu investieren. Oder ich hatte mal letztes Jahr so mit einem Amerikaner zu tun, der für so eine eigentlich in Singapur beheimatete Investmentboutique arbeitet, der sagte, ich habe jetzt gedacht, ich empfehle meinen Kunden mal deutsche Nebenwerte. Er hatte dann geschaut, ob es irgendwas Small Cap ETFs gibt. Der hat keinen liquiden ETF auf den SDAX gefunden.
Ja,
Der
es
hat dann
geht
am Ende
nicht.
den MDAX genommen, ne? Weil beim MDAX gibt es liquide ETF auch für professionelle Investoren. Und klar, also wenn du jetzt da zum Beispiel gar nicht per ETF investieren kannst beim SDAX, dann ist das natürlich ein Nachteil für die Bewertung. Fließt da nicht automatisch viel Geld rein. Man kann natürlich sagen, dauerhaft, wenn die Leute sehen, dass solche Unternehmen in kleineren Indizes oder auch sogar unterhalb der Indizes wie 2G Energy, wenn man sieht, der Gewinn steigt und steigt, dann wird auch die Bewertung stark steigen. Ich meine, sieht man zum Beispiel beim Pumpenhersteller KSB. Die Aktie hat sich ja unglaublich entwickelt, ne, in den letzten 2 Jahren. Ich würde sagen, der Kurs hat sich da vervielfacht. Sowas gibt es auch immer wieder. Wobei, ein Wort zur Vorsicht, so kleinere Unternehmen schwanken viel stärker am Kurs als beispielsweise eine RWE oder eine E.ON oder eine Symrise. Ne? Also das muss man wissen. Von daher, wenn jetzt jemand hier vielleicht noch nicht so börsenerfahren ist, also sowieso bei Einzelaktien bietet sich's an, da jetzt keine riesigen Portfolioanteile aufzubauen, ne? Sondern man kann da zum Beispiel diesen Core-Satellite-Ansatz fahren, also man hat einen Kern im Portfolio, wo man breit gestreut zum Beispiel mit ETFs investiert und dann drüber herum hat man Satelliten, die man spannend findet, und aber jetzt nicht, am besten nicht riesige Portfolio-Positionen aufbauen mit einzelnen Aktien, selbst wenn es größere sind. Ich meine, Novo Nordisk ist ein tolles Unternehmen, wer zum falschen Zeitpunkt investiert hat, hat trotzdem 50% verloren. Ne? Also da demütig sein, der Markt kann sich ganz anders entwickeln, als man denkt. Und wir sind jetzt auch nicht die Propheten, die sagen, wir wissen alles besser, sondern wir versuchen halt zu schauen, was sagt uns der Markt? Wo ist gerade wieder ein bisschen Bewegung drin? Ja. Und eben immer berücksichtigen, dass man selbst nie alles weiß und am besten eben deswegen auch mit einer Portfoliostreuung vorgehen sollte. Ne?
Ja, das war auch eine Frage von Erhard ganz am Anfang, der wissen wollte, ob diese Sitzung auch für Anfänger geeignet ist. Natürlich ist sie das, aber das sollten wirklich, wie du gerade eben zu Recht gesagt hast, Einzelwerte bieten, also gerade die Small Caps bieten ja noch richtige Chancen für aktives Stockpicking und auch für aktives Management bei einem Fonds im Vergleich zu einem ETF. Aber man muss sich damit beschäftigen und hat natürlich ganz andere Risiken. Also aus meiner Sicht sind Einzelaktien unbedingt ein Satellit, gerade wenn wir jetzt uns hier in dem Small Cap-Bereich bewegen. Und noch ein Tipp fürs Handeln, fürs Kaufen, immer mit Limit. Also nie eine unlimitierte Order in dem Nebenwert aufgeben. Das ist einfach, da ist die Liquiditätslage eine ganz andere. Und aus dem Grund gibt es ja auch keine ETFs. Ich meine, es gibt inzwischen einen SDAX-ETF, aber der funktioniert wie ein ETF, der ist schon ordentlich, aber er hat halt noch die Werte innen drin sind halt nicht so liquide. Dann ist es schwer, einen liquiden ETF anzubieten. Aber genug der Nebenbemerkungen. Es gibt hier noch ausreichend viele Fragen. Und zwar wollen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer doch noch ein paar mehr Nebenwerte von dir haben.
Ja, also ein Unternehmen, was ich sehr spannend finde, das ist auch eine ganz erstaunliche Erfolgsgeschichte eigentlich in Deutschland, CTS Eventim. Also wenn man jetzt gerne mal sich ein Konzert anschaut große Sportveranstaltungen, dann wird man oft die Tickets über Eventim kaufen. Die sind tatsächlich zusammen mit Live Nation und deren Marke Ticketmaster ist CTS Eventim einer der beiden großen Anbieter. Eigentlich auch schon mal erstaunlich, weil Live Nation, die sitzen in Beverly Hills, das würde man vielleicht erwarten, großes US-Unternehmen ist da stark, aber CTS Eventim ist halt mit Sitz in Bremen, München und Hamburg. Ne? Das ist wirklich ein deutsches Unternehmen. Und das ist halt wirklich mal das, was viele gern von sich behaupten, die sind es wirklich, nämlich ein Plattformunternehmen. Also wenn ich jetzt jemand bin, ein Popstar, ich möchte meine Tournee veröffentlichen. Ja gut, ihr glaubt mir jetzt keiner. Also sagen wir mal, Taylor Swift möchte ihre Tournee vermarkten. Dann möchte sie natürlich das dort tun, wo die meisten Ticketkäufer sind, wo die das leicht finden, wo die vielleicht auch schon ein Konto haben. Ne? Deswegen, das wird wahrscheinlich jetzt nicht 10 große Ticketplattformen geben in einigen Jahren, sondern das ist ein ganz normaler Plattformeffekt. Und CTS Eventim ist eben ganz vorn dabei und macht deswegen auch ein super Geschäft. Das ist auch echt profitabel. Die veranstalten außerdem noch selber Konzerte und auch Festivals. Und das war jetzt zuletzt ein bisschen das Problem. Die hatten in Frankreich eine Firma gekauft, die auch viele mittelgroße Festivals organisiert. Und es gibt wohl wahrscheinlich auf der Welt ein bisschen viel mittelgroße Festivals. Ihr wisst es vielleicht, habt ihr schon gemerkt, die Ticketpreise steigen. Also man kann nicht überall dorthin gehen, wo man vielleicht gerne hin möchte. Zum Teil gibt es so viel, man hat auch nicht die Zeit. Also Da wird wahrscheinlich eine Marktbereinigung gerade bei mittelgroßen Festivals stattfinden, dass die eben nicht 2026 nochmal stattfinden. Und da hatten die vielleicht ein bisschen spät reagiert, reagieren jetzt aber an sich aber ein total profitables Unternehmen. Eben wirklich so ein deutsches Online-Plattformunternehmen, was gerade echt nicht teuer ist.
Danke dafür. Hast du jemanden aus dem Gesundheits- oder Pharmabereich? Sascha möchte das wissen.
Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage. Pharma ist aus dem Grunde besonders interessant. Also ich hatte neulich mal geschaut, da hatte sich so ein amerikanischer Stratege so ein bisschen mokiert oder gerade ein bisschen gespöttelt über europäische Aktien. Das war der Michael Sembalest von JP Morgan, der übrigens einen tollen Podcast auch hat, Eye on the Market, kann man sich auch anschauen. Kostenfrei, Eye on the Market von Michael Sembalest. Und er meinte, okay, alle sagen jetzt, die europäischen Aktien sind 30% günstiger bewertet als die US-Aktien. Aber die meisten machen halt, die wachsen kaum oder nicht so schnell wie US-Unternehmen und haben auch nicht so eine hohe Kapitalrendite, sind also so gesehen auch schlechtere Investment. Die Branche, wo das aber nicht so ist, das ist genau eben Gesundheitswirtschaft, Healthcare. Die Gesundheitsaktien, die Pharmaaktien sind im Durchschnitt des europäischen Pharmaindex genauso profitabel wie die amerikanischen und trotzdem viel billiger. Also es ist echt spannend, da hinzugucken. Da haben natürlich meine Schweizer Kollegen ständig, zum Beispiel Roche im Blick, tolles Unternehmen, familiengeführt, die haben 10 Jahre dran geforscht, an der Methode, diese Hirnschranke zu überwinden. Ne? Es gibt ja durchaus Medikamentenkandidaten, die bei Alzheimer helfen sollen, dass nicht das Gehirn so vollklumpt mit Proteinen. Nur diese Medikamente, bisher gelangen die nicht ins Gehirn, wo die hin müssten. Roche hat dafür eine Methode. Das könnte natürlich eine total spannende Sache sein. Viele andere Sachen. Riesenunternehmen, ja. Deutschland finden wir beispielsweise Fresenius aussichtsreich, noch gut bewertet. Der Michael Senn, der Chef, der da vor wenigen Jahren angetreten ist, hat da vieles in die richtige Richtung entwickelt. Wir hatten neulich auch einen Artikel, könnt ihr euch bei uns durchlesen, über Merck Darmstadt. Die machen nicht nur Pharma, sondern auch, ja, was man so Life Sciences nennt und auch so ein bisschen, was eben mehr Technik ist. Aber das scheint auch mal wieder eher Richtung 5% Wachstum zu gehen, bei Merck beispielsweise, nachdem die jahrelang eher so bei 3% waren, bisschen unter den eigenen Zielen noch geblieben. Also Pharma finde ich sehr spannend, kann ich also verstehen, dass man sich dafür interessiert. In Deutschland, wie gesagt, Fresenius finden wir spannend, Merck auch. Auch bei Bayer hat sich jetzt ja einiges getan, wobei das natürlich sehr stark an diesem US-Thema Agrochemie hängt, Agrarchemie meine ich, Stichwort Monsanto. Von daher, wenn man das jetzt nicht unbedingt so beurteilen möchte, kann man so Richtung Fresenius schauen, Richtung Merck oder eben auch in der Schweiz Richtung Roche oder da eben auch den ETF European Healthcare GlaxoSmithKline ist sehr günstig bewertet verglichen mit der eigenen Historie. AstraZeneca wahrscheinlich hat auch einiges Spannendes in der Pipeline. Da gibt es eine Menge, was sicherlich auch Stabilität ins Portfolio bringt. Ne? Das sind ja Aktien, die, ja, deren Produkte werden gebraucht. Ist auch nicht so konjunkturabhängig. Ne? Das, ja.
Antizykliker. Jörg möchte wissen, ob du hast du eine Meinung zur Versicherung oder zum Rückversicherungsbereich?
Ja, unglaublich gut gelaufen lange Zeit. Wir haben da tolle Unternehmen in Deutschland, Münchner Rück, Hannover Rück, natürlich auch die Allianz, mit Hannover Rück ja verbunden, Talanx in Hannover. Die waren so ein bisschen mein Favorit, so die letzten 2 Jahre. Talanx gerade ist auch sehr toll gelaufen, die Aktie. Jetzt war ich letzten Mai hier in Hamburg bei einer Veranstaltung von Aon. Die sind so ein Versicherungsbroker und die hatten da schon gemeint, oh, die Preise bei der Rückversicherung, da geht es jetzt abwärts. Das ist halt auch so ein Zyklus, ne? Sehr viele Leute haben gesehen, zum Beispiel bei diesen Katastrophenanleihen, bei denen man Kapital gibt, um Naturkatastrophen abzusichern, da hat man zum Teil Renditen von 12% pro Jahr gehabt. Ich meine, glaube ich, würden wir alle sagen, 12% pro Jahr mit vertretbarem Risiko klingt okay. Das haben auch sehr viele Leute gedacht. Deswegen zusätzlich zu den Rückversicherern, deren Geschäft es hier ist, sind sehr viele Fonds da reingegangen, haben sehr viel Kapital eingesammelt. Und ganz typisch, dann gehen irgendwann, wenn ganz viele Leute sagen, ja klar, ich gebe euch Geld, um diese Risiken abzusichern, dann sinken die Preise. Und in der Phase sind wir jetzt. Das sieht man auch im Kurs von Münchner Rück. Trotzdem, Münchner Rück ist für uns zum Beispiel eine Aktie, genau wie Hannover Rück, die auch als sehr gut geführt gelten, genau wie Münchner Rück. Langfristig ist das eine sehr tolle Option für Anleger. als also eine Basisportion, Position, eine Basisposition im Portfolio. Münchner Rück, Hannover Rück. Talangs hat dazu noch den Charme, dass die auch ein Erstversicherer sind. Also Rückversicherer sichern ja Leute ab, die mir jetzt eine Versicherung verkaufen. Wenn ich was kaufe von Talangs, von der Ergo oder von der Allianz, dann sichern die das weiterhin ab. Bei einem Rückversicherer in der eigenen Gruppe oder eben extern. Und Talangs verkauft eben auch solche Versicherungen an Unternehmen besonders. Die sind ein riesen Industrieversicherer mit HDI. Und das eben auch viel jetzt in Südamerika. Die wachsen sehr stark in Südamerika. Also da habe ich noch dieses dynamische Wachstumselement bei Talangs da drin. Und die führen das Unternehmen sehr dezentral. Also die Landeschefs bei Talangs haben sehr viel Verantwortung. Die können sehr viel selber entscheiden. Und wenn es gut läuft, werden sie auch kräftig belohnt. Wenn es schlecht läuft, hat man eigentlich so auch ein Problem. Und das ist oft ganz gut, dass man nicht diese Konzernbürokratie zu stark hat. Das spricht beispielsweise nochmal für Talangs. Und die Bewertungen sind ordentlich zurückgekommen bei vielen von diesen Unternehmen. Also auch ein sehr spannender Bereich und finde ich eine sehr interessante Frage nach diesem Sektor.
Und noch ein Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, oder so am Rande. BioNTech, hast du da eine Meinung zu? Möchte Richard wissen.
Ja, BioNTech, da höre ich oft von Fondsmanagern. Da gibt es Leute, die das sehr aussichtsreich sehen, beispielsweise der Elmar Peters von Premium Capital. Henrik Leber war da auch lange dabei oder andere, mit denen wir viel sprechen. Und ja, also wir haben natürlich da ein wirklich sehr starkes Management. Leute, die bewiesen haben, dass sie Medikamente finden können und entwickeln können. Und wir haben den zweiten Punkt, die haben ja schon sehr viel Kapital. Ne? Also die haben, ich glaube, 10 Milliarden an Reserven. Plus die haben noch diesen Deal jetzt gemacht mit Bristol Myers Squibb. Was wiederum zeigt, die sind auch vorsichtig, die sind jetzt noch nicht arrogant und sagen, wir sind eh die Größten, wir haben es euch gezeigt mit dem Corona-Impfstoff, ja, wir machen das alles alleine, sondern die reduzieren jetzt das Risiko und lizenzieren jetzt schon Krebsmedikamente, an denen sie erforschen, aus, eben an einen großen Pharmakonzern. Das heißt, die werden jahrelang weiterarbeiten können an, glaube ich, mehr als einem Dutzend Medikamentenkandidaten. Und wenn ein oder zwei davon Erfolg haben, wird sich das natürlich sehr lohnen. Allerdings, das wird sich jetzt auch nicht sofort verzehnfachen. Es gibt ja diese typischen Biotech-Aktien, das ist hopp oder top. Ne? Wenn die scheitern, ist die Firma eventuell gar nichts mehr wert. Und wenn es klappt, verzehnfacht sich das. Das wird bei BioNTech nicht so schnell passieren, dass sich es verzehnfacht, genau aus dem Grund. Die haben halt jetzt schon einen zweistelligen Milliardenbörsenwert. Ne? Das ist eben nicht mehr ein reiner Hoffnungswert. Deswegen, man hat hier ein interessantes Profil, eigentlich für viele Anleger sehr gut geeignet. Du hast schon auch noch ein ordentliches Renditepotenzial, wenn die Medikamente dann irgendwann zugelassen sind, ein oder zwei von den Kandidaten. Aber du hast jetzt nicht so einen Hop oder Top wie bei einem kleinen Biotech-Wert.
Da war eine Vorfeld, eine Frage von einer Teilnehmerin, die wie habt ihr sozusagen bei eurer Bewertung, wie stark schaut ihr auch auf Dividenden? Weil wir haben jetzt ja viel über Kurswachstum gesprochen, weil Wachstum, spielen da Dividenden auch überhaupt eine Rolle oder eher weniger?
Wir wissen, dass es viele Leser sehr interessiert, deswegen schreiben wir regelmäßig über dividendenstarke Aktien. Mhm. Also der Ulrich Hanke, mein Kollege in Frankfurt, der schaut sich das für Deutschland an. Wir haben auch einen Kollegen, der sich für die Schweiz regelmäßig anschaut. Demnächst, in den nächsten Wochen, wird auch die neue Ausgabe da erscheinen. Uns ist da sehr wichtig, dass die Dividende möglichst auch wächst. Nicht nur, dass die Dividende besonders hoch ist. Also manche Unternehmen haben ja optisch eine sehr hohe Dividendenrendite, einfach weil der Kurs so eingebrochen ist. Ne? Klar, wenn du 1 Euro Dividende zahlst und der Kurs fällt von 10 auf 5 Euro, dann sieht die Dividendenrendite sehr viel höher aus. Ist aber oft dann einfach deswegen, weil das Unternehmen irgendwelche Probleme hat. Also wir wollen natürlich für unsere Leser die Firmen identifizieren, die eine schöne Dividende zahlen und gleichzeitig vielleicht noch wachsen. Ganz interessant dabei, es gibt einen einzigen Wert, der vielleicht nach strenger Definition so ein Dividendenaristokrat werden könnte, mit seit bald 25 Jahren stetig erhöhter Dividende. Das ist ein kleineres Unternehmen, Fuchs Petrolub. Die stellen Schmierstoffe her. Ich glaube, die müssen jetzt noch nächstes Jahr die Dividende erhöhen. Dann wären sie nach strenger Definition ein Dividendenaristokrat, auch jenseits des DAX, im MDAX familiengeführt. Der Stefan Fuchs ist aber noch eine wichtige Person. Läuft jetzt beim Kurs auch nicht immer stetig, nur schön stetig nach oben. Hat man noch mal Chancen, auch mal, wenn es mal abwärts geht, durchaus günstiger mal einzusteigen. Aktuell glaube ich auch eh nicht wahnsinnig teuer, aber die Dividende, die ist eben sehr stetig. Ist auch nochmal ein schöner Blick, dass man sieht, der Kurs, ne, schwankt, auch wenn er tendenziell vielleicht nach oben geht, aber die Dividende, die wird jedes Jahr mehr.
Ja, wir hatten ja, Bayer war ja der letzte Dividendenaristokrat, der dann aber leider da aus der Liste rausgeflogen ist, der letzte Deutsche. Also es wäre dann tatsächlich schön, wenn wir sowas wieder mal aus den eigenen Reihen sozusagen beisteuern könnten zu den internationalen Dividendenzahlern.
Ja, ich habe die mal besucht bei Fuchs. Ist ja kein Riesenunternehmen. Ne? Die sind halt sehr in der Nische mit ihren Schmierstoffen. Ist halt jetzt nicht, ist man nicht bei BASF, wenn man da mal übers Firmengelände redet. Aber die sind halt sehr gut in dem, was die machen und haben diese Kundenbeziehungen seit sehr langer Zeit. Und deswegen schaffen die das halt, jedes Jahr eine höhere Dividende zu zahlen.
Ja. Ja, nur immer doch noch eine Aktie, weil die ganz viele Stimmen hier gekriegt hat, dass viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern da was zu hören wollen, nämlich SAP. Max,
ja,
da hast du deine Meinung
das,
zu?
Das ist aus unserer Sicht jetzt eine Einstiegschance, weil SAP halt einfach diesen sehr starken Wachstumstrend hat. Der Wachstumstrend ist ja der, dass die Kunden jetzt auf die Cloud wechseln und das wird noch jahrelang für kräftiges Wachstum sorgen. Ich meine, SAP hat ja sehr enttäuscht mit den Zahlen jetzt. Die Enttäuschung war aber, dass das Wachstum bei der Cloud, beim Cloud-Geschäft 25% pro Jahr beträgt. Also muss man sich mal vorstellen, dass mit Siemens größte Unternehmen in Deutschland wächst um 25% und alle sind enttäuscht. Das ist halt eben ein Zeichen, wie hoch die Erwartungen da waren. Also SAP hatte zeitweilig letztes Jahr ein KGV von 45. Die waren so hoch bewertet wie Salesforce, ServiceNow, wie die US-Tech-Unternehmen. Und wie gesagt, normalerweise sind europäische Unternehmen 30% niedriger bewertet als die US-Unternehmen. Also das Wachstum bei SAP ist intakt, das Geschäftsmodell ist intakt, SAP ist hochprofitabel, das Wachstum durch diese Umstellung ist auch für die nächsten Jahre gesichert und man bekommt jetzt die Aktie wieder für einen KGV von 25. Das Problem ist, dass viele Leute jetzt Angst haben, dass KI Softwareunternehmen das Geschäft wegnimmt. Und diese Stimmung der Anleger, die wird vielleicht noch eine Weile anhalten und auf dem Kurs lasten. Also es muss jetzt nicht heißen, dass SAP sehr schnell durch die Decke geht, aber die werden wahrscheinlich ihren Gewinn stetig steigern und zu einem KGV von 25 ist das sehr interessant. Und KI, ich weiß nicht, viele, die hier zuhören, arbeiten vielleicht in Unternehmen, die KI, die SAP benutzen. Das ist ja wirklich die Basis-IT-Software für viele Unternehmen. Ja. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey Claude, mach mir mal eine neue Basissoftware für mein Unternehmen. Das wäre viel zu riskant. Es gibt sicherlich Dinge, die zum Teil ersetzt werden durch KI, aber nicht die Basis des Unternehmens, mit der man die Finanzberichterstattung steuert, die Planung. Das ist sicherlich noch, wenn das überhaupt kommt, Jahre weg, dass SAP jetzt ganz stark ersetzt wird, dadurch, dass Leute selbst Software erstellen mithilfe von KI-Apps wie Claude oder ChatGPT.
Und dauert ja auch, wenn ein Unternehmen mal in SAP drin ist oder andersrum, dass SAP mal im Unternehmen drin ist, dauert es ja auch eine ganze Weile, bis es dann nicht, also wenn sich da was ändern will.
Absolut, der Markt sieht es jetzt im Moment ganz anders. Das ist ja spannend. Ja, der Markt denkt so, oh, jetzt kommt KI, jetzt braucht keiner mehr SAP. Aber das gibt auch einen interessanten Blog-Eintrag von Stefan Waldhauser dazu, der selber mal ein IT-Unternehmen aufgebaut hat, jetzt als Investor. Da schreibt er das mal erklärt, was es für verschiedene Arten von Unternehmenssoftware gibt. Wir haben das auch analysiert, kann ich auch empfehlen. Wir haben einen Kollegen, der an der US-Westküste lebt und für uns schreibt, der Christoph Giesiger, der hat das mehrfach und auch letzte Woche nochmal sich angeschaut und der meint auch, das ist, wird sehr stark überbewertet, das Risiko für Firmen wie SAP oder auch Salesforce oder auch Adobe oder auch Nemetschek in Deutschland. Es ist sicherlich auch spannend, sich mal 3D-Softwarehersteller Nemetschek anzuschauen unterhalb des DAX. Auch stark unter Druck gekommen, weil einfach Software gerade unbeliebt ist. Die Leute denken, ich kaufe jetzt lieber einen Chip-Hersteller wie Nvidia, weil das ist das, zusammen mit der KI, was die Zukunft ist, nicht die Software. Aber das ist so in der Form viel zu pauschal. Und da hat man jetzt wirklich die Chance, bei den unbeliebten Aktien jetzt günstig einzusteigen, eben nicht zum KGV von 45, was wahrscheinlich ein bisschen viel des Guten war, sondern wieder zum KGV von 25 bei SAP.
Wir sind jetzt schon weit über der Zeit, aber hier ist ja, das Interesse ist gigantisch, super. Jetzt wollen wir noch eine Aktie nehmen. Stefan hat zweimal gefragt. Es scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Und wir sind auch im selben Segment, nämlich Software as a Service. Hast du eine Meinung zu Innoscripta?
Habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. Auch den Börsengang,
Okay.
den habe ich so ein bisschen verpasst. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich nehme das aber auf, dann schauen wir uns das einfach mal an. Also Börsengänge, da wird ja auch noch vieles Spannendes passieren jetzt in nächster Zeit. Letztes Jahr haben wir noch ein, zwei Unternehmen abgesagt, die spannend hätten sein können, gerade so im Bereich IT und Software Brain Lab, die dann eine starke Position haben bei Software für Gehirnchirurgen. Also schon auch ein spannendes Segment. Innoscripta hatte ich mir damals nicht so sehr angesehen. Genau, Asta Energy Solutions hatten wir uns angeschaut. Auch war vorher auch schon zu erkennen, hatten wir auch so geschrieben, dass das sehr stark werden wird. 46% Kurs plus am ersten Tag, das hatte ich jetzt nicht vorhergesehen. Das ist irgendwie außergewöhnlich, aber es war halt auch ein sehr kleiner Börsengang. Aber auch gehört eben auch zu diesem Teil, ja, Kupferwindungen für Energienetze und Transformatoren, ne, wo auch sehr viel Nachfrage einfach ist. Stichwort Gasturbinen hatten wir schon und Gasmotoren. Oder Pfisterer, wenn man sich daran erinnert. Das war auch ein Börsengang, der sehr stark war. Was ich persönlich auch nicht ganz so erwartet hatte, weil die schon auf einem Kursniveau von den großen Kabelherstellern kamen, wie NKT oder Prysmian. Aber Pfisterer hat wohl den Vorteil, dass die nicht ganz so viel vorfinanzieren müssen bei den großen Projekten. Also ein bisschen weniger Risiko, ein bisschen weniger kapitalintensiv und ist ja unglaublich gelaufen mit den Steckern. Die machen so Steckverbindungen.
Da kann ich mich auch noch an den Börsengang erinnern, auch wenn der eine ganze Weile her ist. Asta war erst vor 2 Wochen, da die Stimmung war echt richtig gut. Ja, das kriegt man dann ja auf dem Parkett auch noch mal nah mit.
Ja, ist wirklich spannend bei euch. Ich habe da früher das oft gemacht, als ich noch für die Financial Times Deutschland über Börsengänge berichtet habe. Da stehen ja erstmal dann 1,5 Stunden alle in gespannter Erwartung. Da hat man eine gute Möglichkeit, mal mit Leuten von den Banken oder auch den Anwälten oder auch den Leuten von den Unternehmen zu reden und auch einiges Interessantes noch so zu erfahren. Die sind ja sonst viel beschäftigt und da haben sie mal ein bisschen Zeit, bis der erste Kurs kommt, was ja mal ein sehr spannender Moment ist. Ne?
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Und eine letzte Frage wollen wir noch beantworten. Die kam auch ein paar Mal. Magst du es noch mal sagen, wo man einen Link zu eurem Newsletter bekommt oder wo man euren Newsletter abonnieren kann?
Ja, bitte schaut mal auf themarket.de, the sowie der Artikel und dann market, themarket.de und dort müsste das dann hoffentlich gleich aufpoppen. Ansonsten mal links oben in den Rubriken klicken und dann für den Newsletter eintragen. Würde mich sehr freuen, wenn noch ein paar mehr Leser dabei sind. Wir haben doch schon so um die 20.000, aber freuen uns natürlich bei jedem, der mitliest und dann auch vielleicht Lust hat, mal die Artikel, die dort angekündigt werden, zu lesen. Heute haben wir ein Interview mit einem schottischen Autor, der hat sich 10 Innovationen und Investmentbooms angeschaut, ein Buch geschrieben, Engines that Move Markets. Und er hat herausgefunden, die tollsten Erfindungen, ob es die Glühbirne ist oder die Eisenbahn, geht durch Finanzierungskrisen. Und so eine Finanzierungskrise erwartet er jetzt für die KI-Unternehmen. Also ganz spannend, schaut gerne mal rein, auch in den Newsletter und auf unsere Seite. Und ja,
Ich
genau.
schicke auch einen Link zu der Seite dann mit der Mail, mit der
Das ist toll.
Aufzeichnung, die gleich in den nächsten Tagen kommen wird. Vielen, vielen Dank, Marc, für diese vielen dichten Informationen, die du uns hier gegeben hast, deine Zeit und auch das große Interesse, das hier da war. Wir machen ja nächste Woche gleich weiter mit dem Stockpicking-Thema, nämlich da ist Susan Lebermann der Gast, mein Gast. Und
Das
sie
ist
wird
klasse, ja. Ein toller
ihre
Gast,
Strategie
ja.
vorstellen. Ja, ganz toll. Ich freue mich auch total drauf, werde ich selber sehr viel lernen. Und
Das ist
danke.
schön, ja. Also wird bestimmt ein tolles Gespräch mit euch beiden. Ganz vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und für deine Fragen und für die Fragen auch aus dem Publikum hier.
Dankeschön.